Servus, grüß dir und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollegah. Und mein Name ist Seni Savané. Er ist mir zugeschaltet, um uns weiter an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Es ist der wunderbare Buchstabe L, der uns jetzt hier im Herbst begleitet, mit dem wir starten. Grüß dich, René.
Herzlich willkommen wieder aus der wunderschönen Südsteiermark. Heute L und M und nicht Sturm und Kastanien, weil die haben wir am Wochenende genossen. Und jetzt starten wir aber wirklich gleich durch mit L, weil heute haben wir wieder viel zu reden.
Ja, L. Was hast du da direkt? Also ich bin bei L, muss ich sagen, habe ich jetzt keine Wünsche bisher. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe immer sehr viele Gäste, die mich fragen, wie lagere ich eigentlich meine Weine am besten? Und es ist immer das gleiche Thema. Alle haben so viel Wein daheim, aber sie bedenken nicht, dass es irgendwo hinkommen sollte, damit es auch länger überlebt. Sehr viele haben einen super Weinkeller und da geht es ums Thema Lagern jetzt. Also mein perfekter Lagerort wäre ein Erdkeller, der dunkel bis finster ist.
Also nicht ebenerdig oder irgendwie sowas meinst du damit?
Na genau, also das wäre mein Wunschdenken. Und dann erzähle ich da, was der Ist-Zustand leider ist.
Mhm.
Das Wunschdenken wäre natürlich ein Keller, ein Erdkeller, der 14 bis 16 Grad hat, eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, ohne Volumen, 70% und dunkel ist und übers Jahr gesehen eigentlich die gleichbleibende Temperatur. Das wäre das Wunschdenken. Und das ist auch die beste Temperatur für Lagerung. Und warum ist es so? Dunkel ist immer wichtig für Reife. Ich habe jetzt erst letzte Woche am Dienstag eine Champagnerverkostung gehabt und da haben wir das gleiche Thema gehabt. Helle Flaschen oder sowieso Flaschen, Champagner oder Sektflaschen. Und die helle Flasche ist ja eigentlich der Tod für Lagerung, wenn du es in UV-Licht oder Sonnenlicht stehen lässt, weil der Champagner oder der Sekt reift einfach irrsinnig schnell. Und deswegen, wenn du eine helle Flasche hast, zum Beispiel Ruinart, hat ja bei seinem Blonde Blanc eine helle Flasche oder auch Röder Kristall. Da gibt es ja diese Ummantelung bei Röder Kristall, das ist orange Papier, das ist schon gut, aber lass das Ganze in der Kiste drinnen, stell diese Kiste in einen dunklen Ort und lass sie dort stehen. Es ist zwar immer klasse, wenn du einen Weinkeller hast und du präsentierst deine Superstar-Flaschen, aber es tut es ihnen halt nicht gut. Weil wenn die Licht abbekommen, reifen die halt wesentlich schneller. Und ich sage einmal, nach 2-3 Jahren wirst du auch merken, dass die einfach richtig rauslich sind. Und da kann der Champagner oder der Sekt nichts dafür. Das ist leider das Licht. Das Licht beeinträchtigt Schaumwein irrsinnig. Deshalb, wenn man Champagner oder Sekt lagert, dunkel, am besten in der Kiste und eben, wie gesagt, 12 bis 14 Grad. Oder du hast einen fantastischen Klimaschrank, so wie ich das habe. Ich habe leider die Kapazität
auch
nicht.
Privat?
Auch privat, genau. Also ich sage immer, wenn du keinen Erdkeller hast oder keinen Keller hast, der eben diese Dunkelheit, 12 bis 14 Grad und ungefähr 70% Luftfeuchtigkeit, dann kauf dir bitte einen Klimaschrank. Und dieser Klimaschrank ist fantastisch, weil den stellst du ein. Wenn du willst, hast du zwei Zonen. Wenn du nicht willst, hast du eine Zone. Ich hab einen Zwei-Zonen-Klimaschrank, aber habe alles eingestellt auf 14 Grad.
Auch für Rotwein?
Auch für Rotwein. Warum? Ganz einfach. Den Weißwein, wenn ich ihn brauche, dann kühle ich ihn sowieso. Und den Rotwein, der ist perfekt. Und die Lagerung bei 12-14 Grad, das ist für mich die perfekte Lagerung, weil sie lagern, also die Reifung geht stetiger voran. Du hast keine schnelle Reifung. Der Klimaschrank ist ja auch dunkel. Die Scheibe ist ja auch UV beschichtet. Deswegen hast du da auch nicht das Problem mit Licht. Und du hast immer die gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und das ist eben nicht unwichtig, weil der Kork, das ist immer das Thema. Der Schrauber und der Glasverschluss, die haben ja kein Problem mit Luftfeuchtigkeit. Aber der Kork, wenn es zu trocken ist, trocknet eben der Kork aus und du kriegst Sauerstoff rein. Und wenn es zu feucht ist, fängt der Kork zum Schimmeln an und wird auch porös. Deswegen ist ganz wichtig eben die Lagerung, weil es hilft nichts, wenn du einen Haufen Wein hast, aber die Hälfte leider durch die falsche Lagerung hin ist.
Damit hätten wir jetzt schon zwei L-Sachen eingebaut in eigentlich das Thema Lagern. Einmal Luftfeuchtigkeit.
Richtig.
Und, es käme noch davor, und das ist mir natürlich jetzt eingefallen, ich wusste, irgendeine depperte Frage kann ich heute noch stellen als Praktikant. Licht. Das Licht, ist das auch ein Problem, wenn es künstliches Licht ist? Und weiß man schon, ob LED, was wir ja jetzt mittlerweile alle irgendwie hernehmen, ob das auch schädlich ist? Weil ich weiß, es ist eine depperte Frage. Ja. Und ich habe schon mal gesagt, ich bin, was Physik angeht, ganz, ganz schlecht. Das war da, wo ich wirklich nicht aufgepasst habe in der Schule. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich Licht ausschalten will, wenn es um Wein geht. Also, dass ich wirklich, wenn man jetzt sagt, Weinkeller, Weinlagerung und ja, man hat alles in den Kisten gelassen und es ist alles gut, aber ich will dann noch nicht mal, dass das künstliche Licht irgendwie länger angeschaltet wird.
Ja, es ist nicht gut. Also, ich bin ehrlich, wenn ich so einen Schaukeller habe, es gibt ja auch spezielle Lampen schon inzwischen, die das UV-Licht, ist das UV-Licht? Ja, oder?
Wie gesagt, also
ja, genau.
Ultraviolett, das könnte ich noch dazu beitragen, aber ich weiß nicht, aber ich glaube, LED macht es nicht. Aber wurscht, ich habe keine Ahnung.
Es gibt schon Lampen inzwischen, die eben diese Strahlung nicht so durchlassen und die filtern das ein bisschen. Also diese Lampen kann man kaufen auch und die sind dann eben perfekt für die Weinlagerung. Es geht eben immer um die Strahlen und um das Licht an sich. Und es lässt einfach Wein schneller reifen.
Mhm. Ja, also ich finde es wirklich wichtig, weil, wie du schon sagst, man hat sich irgendwie dolle Weine zugelegt und ist dann hinterher enttäuscht und muss dann auch wirklich ehrlich zugeben, das ist man dann selber schuld, weil man ihn nicht richtig gelagert hat. Da kann der Winzer jetzt nichts für. Und ich weiß, dass wer jetzt wirklich gar keine Möglichkeit hat zu lagern oder zu viel hat, dann gibt es mittlerweile auch eine Firma, ein Startup, glaube ich, die das Lagern in Österreich ermöglichen. Also man findet Wege, vernünftig zu lagern. Das ist eigentlich keine Entschuldigung jetzt mehr. Weil ich gebe zu, Klimaautomat oder wie nennt sich der jetzt? Klimaschrank?
Klimaschrank, ja.
Klimaschrank. Mit dem Klimaschrank, ich finde den nichts. Also wenn es den mal in schön gibt, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Der ist halt funktional.
Ja, natürlich ist es funktional. Du kannst einen Verbau machen. Also du kannst, wenn du einen super Tischler hast, wie mein Schwager, der das schön macht, dann kannst du einen Verbau drumherum machen und dann schaut das schön aus.
Ach, also am Ende, wieder. Ja, ja.
Am Ende des Tages, es gibt für alles eine Lösung.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wie Lösung, was hätten wir denn nach dem Lagern noch?
Du, ich würde eines ansprechen, weil wir haben ja schon von Low Intervention Weinen schon mal kurz was besprochen, glaube ich schon mal.
Ganz am Anfang haben wir über Low Intervention gesprochen, wo du versucht hast, mir das Thema Natural Wein genauer zu erklären oder der Unterschied zwischen Natural, Orange oder Orange und so weiter. Von daher, ich fände das sehr spannend, Low Intervention. Ich sage dir jetzt noch kurz, warum, aus meiner Konsumentensicht. Ich habe gerade im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis das Thema industriell verarbeitete Lebensmittel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und dass man im Grunde genommen nichts mehr essen möchte, was industriell verarbeitet ist. Und deswegen habe ich überlegt, in diesem Zusammenhang, was ist denn mit einem Low-Intervention-Wein? Könnte ich sagen, der ist im Grunde genommen, der ist, wie als hätte ich ihn selber gepflückt und in die Flasche gegeben und danach trinke ich ihn.
Genau, das Low-Intervention ist ja, wir haben es ja bei Naturwein schon ein paar Mal besprochen, ob das jetzt biologisch oder Demeter ist oder auch konventionelle Winzer, die nachhaltig arbeiten. Es heißt einfach Low, so wenig wie möglich halt eingreifen, bis halt gar nichts eingreifen, und der Eingriff ist immer dasselbe, das ist einfach Spontanverkehr, also so wenig, lass den Wein so viel wie möglich kontrolliert machen, und das ist eben Low Intervention. Weniger filtrieren oder weniger schönern, spontan verkehren, auch im Weingarten, auch einmal zulassen, Low, wie gesagt, so wenig wie möglich, vor allem bei Naturweinen, Orangeweinen, ist das eh sowieso so. Und auch bei konventionellen Weinen, die eben nachhaltig arbeiten, ist es auch so, dass eben so wenig wie möglich eingegriffen wird. Das ist eigentlich das, was ich gern habe, weil, wie gesagt, Wein ist ein Handwerk und ich muss jetzt da drauf rumreiten, dieses Weinpashing, was zurzeit herrscht. Es bleibt ein Handwerk, es ist eine Kunst, Und Wein ist einfach so viel mehr als einfach nur Alkohol. Und das müssen wir auch wieder mal begreifen, dass das ein Kulturgut ist und eine Kunst und ein Handwerk. Und Handwerk heißt, ich arbeite mit meinen Händen, mit meinem ganzen Körper für Wein. Und je weniger ich tue, das Low Intervention.
Und mein Verstand.
Und meine, der Verstand ist das Wichtigste. Ohne dem geht einmal gar nichts. Weil ich muss schon wissen, was ich tue. Und dann kommt ein Produkt raus, das mich berührt. Und ich habe letztens, die Geschichte muss ich auch dazu, es hilft dir nichts. Wir müssen einfach reden. Ich habe letztens am Samstag haben wir eine Flasche Wein aufgemacht und da waren 6 Herrschaften und dann stehen wir da und trinken die Flaschen zusammen und dann haben alle einfach gesagt, das ist so was Schönes, der Wein hat mich berührt und dann haben wir eine halbe Stunde über den Wein geredet und habe ich gesagt, aber es gibt kein Produkt auf dem Planeten, was die so eine Emotion auf einmal erzeugt, wo man so viel reden kann drüber. Das ist ja viel mehr als einfach nur ein Rauschmittel oder irgendwas. Das bringt Menschen zusammen und deswegen ist Wein einfach so wichtig.
Ja, ja, absolutes Kulturgut und deswegen ist das mit dem Weinbashing auch wirklich einfach ungut. Es gehört zu uns, also Europa ohne Wein, ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, jetzt werden wahrscheinlich Südamerikaner etc. auch sagen, wir auch, aber es hat nun mal die Geschichte und es ist für uns, ach, es ist so essentiell wichtig und das kommt ja durch die Zeit und durch den Genuss, weil ihr habt ja das Glas genossen. Ihr habt da ja Zeit mit verbracht. Und viele Dinge konsumieren wir heutzutage einfach schnell, schnell. Und Wein gibt uns die Möglichkeit, in Ruhe wieder mal sich mit etwas auseinanderzusetzen. Der darf sogar länger im Glas bleiben. Da muss ich mich nicht beeilen, weil er kalt wird oder weil ich habe einfach ein Naturprodukt, was mich so sehr, ja, das habe ich ja mittlerweile durch dich auch gelernt, dass ich Herkunft schmecken kann. Ich sage immer noch ganz profan, es ist auch die Sonne im Glas. Es ist einfach die Sonne im Glas, nach wie vor für mich. Es wärmt mich. Und damit meine ich nicht aufgrund von Alkohol, sondern aufgrund von Erinnerungen, Emotionen und natürlich auch Geschmack. Übrigens ein Hinweis, den wir bekommen haben, wir haben beim Buchstabe G nicht Geschmack gemacht. Wir müssen mal eine extra Folge machen. Ich habe mir schon Sachen hier bereitgelegt zu verschiedenen Geschmäckern.
Sehr, aber ja, sehr gut.
Wein und Wein, über Wein philosophieren und Wein genießen, Wein erleben und alles drumherum, den Weingarten, den Winzer. Ich finde, das ist eine unheimliche Bereicherung und wer sich dem nicht öffnet, der wird etwas von uns, von Österreich, von Europa vermissen. Er wird es nicht wissen vielleicht, aber er wird es missen.
Und ich glaube, wir beenden mit der Liebe zum Wein,
ja,
das L, und gehen über zum M.
Sehr gut. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, und wir haben so viel M. Also M ist unglaublich wichtig. So, du darfst jetzt bitte aussuchen, was du gerne wissen möchtest.
Dann schieß los, was hast du denn im Angebot?
Ich habe von der Maische über Maceration Carbonique, über Maische Standzeit, malolaktische Gärung.
Ja, machen wir auf jeden Fall schon mal Maische und Maische Standzeit. Maische, bitte jetzt wieder eine dumme Praktikantenfrage von mir. Ist Maische Hefe? Ist es das Gleiche? Oder ist es das Produkt daraus? Ich merke schon, oder du merkst, ich brauche dich da.
Du bist fantastisch. Die Hefe hat nichts mit der Maische zu tun.
Ja, siehst du mal.
Die Maische ist ganz einfach. Du liest eine Traube, du quetscht sie ganz leicht an und lässt sie dann in diesem Saft stehen. Das ist die Maische. Und wenn du das nicht willst, dann presst du einfach die Trauben sofort. Dann hast du eben keine Maischestandzeit. Und oder du lässt einfach in einem Gefäß, entweder Stahltank oder Holzfass oder Pottich, wo auch immer dann das drinnen ist, diese Maische, das heißt die angequetschten Trauben stehen. Dadurch hast du eine Auslaugung der Tannine und Pektine in der Schale. Wenn du Rotwein hast oder Orangewein, dann hast du natürlich eine längere Maischestandzeit, dass du eben mehr Auslaugung hast der Stoffe, die in der Schale drinnen sind. Oder du lässt einfach nur ganz kurz eine Maischestandzeit, damit du nur ganz feinen Gerbstoff drinnen hast. Du kannst auch auf der Maische vergären, das heißt, die Gärung kann auch in der Maische beginnen. Und oder du presst dann du presst dann das Ganze ab, dann kommt der Saft raus und dieser Saft fängt dann zum Gären an.
Und dann sagt man Maische eben nicht nur bei Wein, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, oder?
du hast die Maische beim Bier, Apfel, beim
oder?
Bier.
Ja.
Du hast die Maische beim Apfel. Mhm. Du, also wenn du einen Most hast, hast du eine Maische. Du hast beim Schnapsbrennen eine Maische. Du hast immer alles, was du eine
also eigentlich das, oder die Frucht. Masse, das Produkt, wie auch immer, ja, das, genau. Wie es mal reinkam.
Quasi. Genau. Diese Masse ist dann eben die Maische, genau.
Okay, und warum habe ich da eine Hefeassoziation? Wird das oft alternierend verwendet oder irgendwie so im Begriff? Wir haben dies oder das in der Gärung oder weiß ich nicht.
Die Maische, nein, du kannst, das Einzige, was du machen kannst, dass die Maische zum Gären, also bei Rotwein ist es oft so, dass es in der Maischestandzeit zu gären beginnt oder auch bei Orangewein. Aber am Ende des Tages hat die Maische mit der Hefe nicht wirklich was zu tun.
Okay, dann gut, dass wir das aufgelöst haben. Und Maischestandzeit, du hast es jetzt schon angesprochen, ist das eine Philosophie? Ist das, ja, bitte dann.
Es kommt auch darauf an, was willst du am Ende des Tages, wenn du einen, noch einmal das Thema Orangewein haben willst, dann hast du natürlich eine viel längere Maischestandzeit. Das können Wochen sein beim Rotwein oder wenn es nur Tage sind oder Stunden sind. Du lässt in der Presse einfach die Maische drinnen über die Nacht, damit du eben eine feine Gerbstoffauslaugung hast und dadurch hast du nur ganz feinen Gerbstoff. Das kann über die Nacht sein, das kann 24 Stunden sein und dann presst du das Ganze ab und oder du lässt es vielleicht auch Tage oder Wochen, dann hast du eben das Thema Orangewein. Und beim Rotwein brauchst du sowieso eine längere Maischestandzeit, damit du eben diese Auslaugung hast und damit der Wein rot wird. Und dann vergärst du das ganz normal, entweder spontan oder mit Reinzuchthefen.
Okay. Und gibt es, also ich habe jetzt gerade so eine Aussage von einem Winzer im Kopf, aber ich kann mich natürlich vertun, weil wie gesagt, ich bin da nicht so sattelfest. Sagt man auch immer oder komplett auf der Maische vergoren, sprich danach kommt nicht mehr das, was du gerade gesagt hast, sondern dann wird da abgefüllt?
Genau, richtig. Komplett auf der, kann auch passieren, dass du einfach genau, komplett auf der Maische auch vergärst. Das gibt es auch natürlich. Ja. Also nicht nur angären, sondern auch vergären auf der Maische.
Und danach Abfüllung?
Und dann musst du es trotzdem pressen, weil irgendwas...
Ah ja, stimmt ja auch.
Und dann kommt der Soft, dann ringt der Soft.
Wir haben immer noch
Soft
die Maische. So langsam sickert es durch.
Ja. Es bleibt immer nur die Maische. Du musst dann pressen und dann kommt der Wein raus.
Okay, super. Vielen Dank, weil dann werden wir das hoffentlich nicht mehr irgendwie durcheinander bringen und sind ja auch wieder, wie wir vorher gesagt haben, sehr aufwendige Prozesse und zeigt wieder, wie viel Liebe man dem Wein in der dann Veredelung oder wie sagt man das nochmal, dem Vinifizieren entgegenbringt. Schön, also viel Demut auch. Was hättest du denn noch?
Maceration Carbonique.
Ah ja, genau. Du hast drei verschiedene Macerations, glaube ich, angesprochen. Jetzt sind wir bei Carbonique.
Bei Carbonik. Carbonik ist ja, die Grundidee kommt aus dem Beaujolais und das heißt, früher oder noch immer alle einfachen Beaujolais oder auch hochwertige Beaujolais werden als ein Ganzer, das heißt, die ganze Traube kommt in einen Drucktank und wird dann als ein Ganzer entbehrt, ohne Rappen, fängt es dann zum Gären an. Und Maceration Carbonik ist nichts anderes wie eine Kohlensäure-Maischung, wenn man so will, in einem abgeschlossenen Drucktank. Kommt aus dem Beaujolais, irgendwann in die 30er Jahre ist das einmal entdeckt worden und das eben unter Sauerstoffabschluss durch so eine Kohlendioxid-Schutzatmosphäre das Ganze zum Gären anfängt und was Maceration Carbonique halt dann hervorbringt, vor allem bei Gamay, sind eben sehr fruchtige Aromen, diese Erdbeer-Himbeer-Aromen, durch eben diese Gärung mit der ganzen Traube.
Und ist es über den Beaujolais hinaus mittlerweile ein Verfahren bei Rotwein, was wirklich...
Richtig. Es gibt einige, die das machen, damit sie ein bisschen mehr Frucht reinkriegen. In Deutschland wird es auch sehr gern gemacht. In Deutschland heißt es einfach Kohlensäure-Maischung. Und am Ende des Tages ist das Thema IZ, also diese interzellulare Gärung, ist ja auch das Gleiche. Also Thement macht einen Wein, der IZ heißt.
Ist IZ, es das Gleiche? Ist das gleichzusetzen?
IZ heißt interzellular, ja.
Ja.
Und wird auch in einem wird auch entbehrt, also ohne Rappen. Und die Sache ist, es dürfen die Beeren eben nicht verletzt sein, nicht gequetscht sein. Das heißt, es müssen wirklich ganze Beeren, deswegen funktioniert es auch nur mit Handlese und mit perfektem Traumaterial, dass eben die ganze Beere in einen Drucktank kommt und dort drin dann eben zum Gären anfängt, dann platzt die Traube auf, der Saft rinnt raus und dann kannst du wieder, dann könnte man wieder Maische machen, dann könntest du es länger auf der Maische liegen lassen und oder nicht, wie auch immer.
Spannend, super spannend, weil den Begriff hatte ich tatsächlich schon gehört und das ja klar, dass dafür die Traube, also eben die eine Beere ganz sein muss und alles dann in ihr passiert, ja, also das ist dann schon hohe Kunst, cool.
Also IZ, Interzellular, ist, kann man mit dem Verfahren gleichsetzen, ja.
Cool. Was hast du noch? Bei Maceration hattest du noch was anderes, was ich noch nie gehört habe. Kann das sein?
Maceration, na, Maische Standzeit.
Ansonsten hatten wir ja das Thema Kohlensäure schon in der letzten Folge.
Genau.
Was hättest du noch?
Was ich kurz angesprochen habe, war Method Ancestral.
Ah, Ancestral. Das war's.
Method Ancestral ist nichts anderes wie Petnat. Und das haben wir eh schon, also Petnat haben wir eh schon besprochen.
Ist ein Petnat, und das ist schön, um die Sachen zu verquicken, die wir gerade hatten, ist ein Petnat immer Low Intervention?
Es gibt inzwischen auch Petnats, die, wie gesagt, es gibt auch konventionelle Petnats.
Ah.
Aber natürlich kommt eben die Grundidee schon aus der Naturweinszene, dass du eben einen Wein angärst, das Ganze in die Flaschen gibst und der dann eben die zweite Gärung in der Flasche macht.
Mhm. Okay.
Das ist dasselbe, also Petnat ist Method Ancestral.
Ancestral, wenn du noch zwei, drei Sätze dazu sagen würdest, für dich als Sommelier, weißt du das vorher? Also musst du dich erst mit dem Wein auseinandersetzen, um zu wissen, ob er das ist oder ob die Methode angewendet wurde? Oder?
Nein, das Gute ist, es steht auf der Flasche.
Also muss, bin ich ganz ehrlich, muss
na,
es?
Ja, Petnat steht immer auf der Flasche. Ob jetzt Method Ancestral, das ist die Methode der Herstellung.
Ja. Das ist es, also immer gleichzusetzen.
Und Petnat ist der Name. Es ist also am Ende des Tages.
Hätte man auch einen anderen Namen. Also man hätte auch. Petnat hätte man sich sparen können für Petillon Naturel und immer Methode Ancestral draufschreiben können, oder?
Du kannst beides hinschreiben. Du kannst beides hinschreiben, aber Petnat ist inzwischen das Wort für diese Art von Wein.
Okay.
Und das andere ist die Herstellungsmethode.
Okay, verstanden. Verstanden. Hättest du zum Abschluss noch etwas aus dem Buchstaben M oder mit dem Buchstaben M?
Was mir auch irrsinnig gut schmeckt, ist Macqueur.
Okay, noch nie gehört.
Ja, das ist fantastisch. Macqueur kommt aus dem Jura. Und das ist nicht der, es gibt ja zwei Arten vom Jura, den französischen Teil und den Schweizer Teil. Und Macqueur kommt eben aus dem französischen Teil und ist eine kleine, aber feine regionale Likörweinspezialität. Und das ist wirklich, wenn du das kriegst in der Reife, das ist wirklich fantastisch.
Jetzt wird aber das natürlich heißt, wieder der Zuhörer fragen, wo kriegt er das denn? Und wie wird das überhaupt geschrieben? Ich habe da noch nie von gehört.
Macqueur, M-A-C und Veux wie Wein auf Französisch, Finn, zusammengeschrieben. Macqueur de Jura ist eben eine Spezialität aus dem französischen Teil des Juras. Und es geht eben darum, dass mit Zugabe von Alkohol die Gärung gestoppt wird. Das heißt, du hast am Ende des Tages was Ähnliches oder ist fast das Gleiche wie Sherry, wo eben während der Gärung durch Alkohol die Gärung gestoppt wird. Und die machen das ganz gleich. Und nur haben die eben Rebsorten wie Sauvignon und Chardonnay und machen eben aus diesem eine Art von Sherry, nur der heißt eben im Jura Macqueur.
Ah, weil hattest du Süßwein auch gesagt vorhin?
Macqueur gibt es in verschiedenen Sachen. Das war so richtig burgenländisch, in verschiedenen Sachen. Es gibt Knochentrocken, wo du wirklich salzige Elemente hast, und oder, so wie ein trockener Sherry, oder es gibt ihn auch mit einer Süße und du kannst beide Stilrichtungen haben von Macqueur.
Okay, es ist bald Weihnachten. Und du weißt, dass ich gerade dieses Thema Salzigkeit, also Richtung Sherry und so weiter, sehr zu schätzen weiß. Wenn das nicht ein Vermögen kostet, also ich könnte dir meine Adresse zukommen lassen. Ansonsten werde ich mich jetzt selber damit beschäftigen, weil das finde ich natürlich schön, dass aus der Nähe, also quasi aus der Schweiz, beziehungsweise du hast gesagt, das ist aus dem französischen Teil, oder? Das war aus dem französischen Teil.
Genau. Das ist der französische Teil.
Teil der Schweiz, so etwas kommt. Also über die Alpen hinweg. Würde ich mir das jetzt mal zulegen, weil das hört sich nach etwas an, was für mich ist. Und das trinkst du aber auch als Aperitif, ja, oder grundsätzlich?
Ich trinke das gern zu Käse, ich trinke das gern als Aperitif, ich trinke das gern zu verschiedenen Gerichten dazu. Es ist auch ein Getränk, das für dich perfekt ist, weil es hat immer 16 bis 22 Volumensprozent. Also es ist ein Wein, der richtig, richtig Spaß macht, aber es braucht halt ein bisschen Reife. Mhm. Und das ist eben die Geschichte. Ich lasse dir was zukommen, weil ich trinke Makwein richtig gern, weil es einfach so vielschichtig ist. Du hast so viele verschiedene Aromen am Gaumen, eben von dieser Salzigkeit, dieses Florhefige, diese Apfel-Birnennoten. Das kann so viel sein. Es ist aber nicht nur Chardonnay und Sauvignon zugelassen. Es gibt es auch in Rot mit Pinot Noir und Pulsar.
Oh.
Und Trousseau. Also eigentlich alle 5 Rebsorten aus dem Jura sind zugelassen für Makwein. Und das heißt, es gibt roten und ein bisschen weißen. Es ist einfach ein Getränk, das perfekt aus einem Herkunftsgebiet kommt, das es eben nur dort gibt. Und die machen es und die können das einfach richtig, richtig gut umsetzen. Und es ist spannend. Das Gleiche, wenn du gerne Sherry trinkst oder Madeira oder Portwein, da gehört auch Makwein dazu, weil es einfach richtig gut ist.
Ach, sehr schön. Also das ist wirklich, vielen Dank. Und zum Abschluss nochmal genau was für mich. An der Stelle darf ich aber auch sagen, ich habe vom Andreas Xellmann, wir sind jetzt eben im Burgenland, auch schon einen Sherry, der natürlich da nicht Sherry heißt, weil er aus Burgenland kommt, getrunken, der auch hervorragend war. Den habe ich übrigens hier bei uns in Kitzbühel getrunken. Den hat ein Wirt auf der Karte. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn sowas eben aus der Alpenregion kommt, ach, hervorragend. Also bitte gerne zusenden. Und bis dahin kann ich wieder einfach nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Liebe und lebt die Liebe zum Wein. Bis zum nächsten Mal.